Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf dem DNX Podcast und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Und heute hat es endlich geklappt und wir beide finden zusammen. Herzlich willkommen auf dem DNX Podcast, mein lieber Michael Trautmann.
Hallo, mein Lieber, ich danke dir für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich fühle mich wirklich geehrt. Vielleicht für alle Leute, die jetzt mit deinem Namen nichts anfangen können, oder ihn schon mal gehört haben, aber ihn nicht richtig einsortieren können. Wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin, glaube ich, älter als du. Deine Stimme klingt jünger und ich glaube, du bist auch jünger. Ich bin 54 Jahre, werde bald 55. Nicht alle meine Teile sind gleich alt mitgewachsen. Innen drin fühlt es sich bei mir immer noch wie 25 an. Zumindest wenn ich mir auch angucke, wie viele Themen ich so anfasse, wie viel Spaß und Lust ich aufs Leben habe, am Arbeiten habe. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass das irgendwie nicht aufhört und ich jetzt nicht so schon langsam so mich danach sehne, auf dem Golfplatz zu stehen. A, spiele ich schlecht Golf und B, macht mir Arbeiten einfach viel zu viel Spaß. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, bin dann nach einer Promotion im Bereich Ökomarketing vor 26 Jahren, was damals sehr, sehr seltenes Thema war. Die Leute fragten mich, ob ich zu Greenpeace wollte. Erst in die Unternehmensberatung gegangen, das habe ich 3 Jahre gemacht. Da hat sich für mich so die Leidenschaft für das Thema Menschen manifestiert. Also da habe ich gemerkt, oh, man kann ja auch mit dem Thema Menschen was in Unternehmen machen. War damals in der Nebenfunktion Recruiting Director und habe eigentlich immer in fast allen Stationen eben dieses Thema sehr ernst genommen. Viele Leute vermittelt, viele Leute ausgebildet, die heute auch in tollen Positionen sind. Das hat damals so angefangen. Bin dann über so 1-2 Stolperschritte in die Werbung gekommen. Erste große Station Springer und Jacobi. Ersten Jahr mit Reinhard Springer, dem Gründer in London. Dann in Hamburg für den Mercedes-Etat. Das war damals der größte Etat der Agentur, die es heute ja nicht mehr gibt oder nur noch in Wien, im kleinen Büro. Mhm. Und habe das 5 Jahre gemacht. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und bin dann nochmal auf Kundenseite gewechselt. Mit 37 bin ich weltweiter Marketingchef bei Audi geworden. Das war sehr jung. Bis heute gab es keine, das so jung gemacht hat. Das hat Vor- und Nachteile. Hat auch viel Spaß gemacht, aber ich wusste relativ schnell, dass ich nicht der Mensch für große Konzerne bin und habe dann mit 39 mich selbstständig gemacht. Dass ich da jetzt nicht vollständig versagt habe, kann man dann daran absehen, dass nach einem Jahr Audi mir quasi als Kunde gefolgt ist. Das hatte mein damaliger Geschäft schon angekündigt, dass er sich das gut vorstellen kann. Und meine Werbeagentur, die ich dann vor 15 Jahren, etwas mehr als 15 Jahren gegründet habe, erst unter dem Namen Kemper Trautmann, wurde dann irgendwann umgenannt in Think. Das stand erst für Trautmann, Heumann, Jochen und Kemper. Und weil wir wussten, dass mein Gründungspartner André relativ schnell dann auch gehen wollte, haben wir dann gesagt, okay, wenn er geht, wird aus dem KW Kemper Kollegen. Und also Think steht heute für Trautmann, Heumann, Jochen und Kollegen. Das ist eine Agenturgruppe mit 500 Menschen in 6 Büros. Und ich habe mich da jetzt vor einem halben Jahr auf so eine Senior Advisor Rolle reduziert. Das heißt nur so einen Tag pro Woche. Das macht mir nach wie vor viel Spaß, aber merke irgendwie, dass es so Zeit war, was Neues zu machen, auch dann mal Platz zu machen für andere Ideen und glaube, dass es eine gute Entscheidung war. Die war auch schmerzhaft. Klar, wenn du nach 15 Jahren so gehst, das tut auch weh, aber ich bin glücklich und dankbar, was die Agentur, was die tolle Dinge machen, tolle Preise gewinnen, tolle Kunden gewinnen. Also ich gucke da hin und bin ja mehr stolz, als es weh tut. Habe vor 2,5 Jahren mit Partnern schon angefangen, mit neuen Partnern eine neue Sache zu machen, eine Sportfirma aufgebaut. Wir haben es erst Agentur genannt, aber eigentlich sind wir ein Sport-Startup, das eine eigene, wenn man so möchte, eine eigene Sportart erfunden hat, die wir gerade versuchen, international auszurollen. Und seit 2,5 Jahren auch ungefähr zeitgleich einen Impuls folgend, dass ich irgendwie Interesse an Menschen habe, Interesse auch daran habe, wie sich Arbeit verändert, bin ich Co-Gastgeber des Podcasts On the Way to New Work. Das heißt, ich habe heute 3 Themen, noch ein bisschen meine Agentur, das Sport-Startup und dann eben das Thema New Work, Podcast, Keynotes. Und da habe ich noch so ein paar kleinere Beteiligungen so als Business Angel und damit bin ich insgesamt gut ausgelastet, habe eigentlich nie Langeweile.
Das glaube ich dir. Und nebenbei hast du wahrscheinlich auch noch eine Familie.
Ich habe auch eine Familie und bin auch glücklich und dankbar und stolz, dass ich jetzt schon 30 Jahre mit derselben wunderbaren Frau zusammen bin, seit 26 Jahren verheiratet und zwei erwachsene Söhne, 23 und 21, die das auch irgendwie beide ganz toll machen. Der Große nach schwieriger, aufregender Jugend mit vielen Hakenschlägen hat er sich wirklich so ganz toll entwickelt und zwar selbst motiviert. Also wir sehr, sehr glücklich und stolz, dass der für den Weg geht. Und der Jüngere, der war immer eher so auch auf seinem ganz eigenen Pfad unterwegs und hat das immer sehr, ja, sehr abgehangen und cool gemacht. Und beide sind so irgendwie tolle Persönlichkeiten, die sehr, sehr unterschiedlich sind, sich unfassbar gerne mögen gegenseitig, sich gegenseitig stützen und stark machen. Und das ist für Eltern ein großes Geschenk zu sehen. Ja.
Wow. Also was für ein bewegtes und inspirierendes Leben alleine bis zu dieser Station, bis dato quasi, wo wir uns
treffen. Ja, ich bin auch echt dankbar, kann ich nicht anders sagen. Ich habe auch richtig viele Dinge in Sand gehauen. Also auch dieses Jahr gerade ein richtig großer. Das kommt auch vor, es gehört auch dazu.
Erzähl mal, weil ja, die Leute, wenn die das jetzt so hören, ne, dann klingt das wie so Posterboy und alles.
Ja, deswegen sage ich es immer gleich, weil ich bin ja alles andere, aber ich bin kein Posterboy. Also ich habe ein Unternehmen unterstützt mit sehr viel Geld, an das ich auch sehr geglaubt habe, dem habe ich sehr viel Geld geliehen.
Sechsstellig oder über was
für Sie? Ja, hoch sechsstellig. Und, ja. Dieses Unternehmen ist aus bestimmten Gründen, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, macht man auch, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit, in die Insolvenz gegangen. Wir haben das dann auch wieder rausbekommen, neuer Investor, aber es ist quasi nichts übrig geblieben für mich. Und das ist eine Erkenntnis oder ein Learning, so viel Geld auf eine Karte zu setzen, das ist, also ich bin nicht in der Wohlstandsklasse, wo das schlau ist. Da werde ich jetzt ein paar Jahre länger arbeiten müssen. Aber ich habe jetzt auch nicht das Jaulen angefangen, weil ich habe das völlig frei und selbstständig entschieden, habe die Risiken auch gesehen, aber eben nicht so hoch eingeschätzt, wie ich die Chancen eingeschätzt habe. Ich glaube auch, dass das Unternehmen jetzt wieder eine ganz tolle Perspektive hat. Mhm. Aber das gehört eben auch dazu, ne? Ich habe eine wirklich erfolgreiche Agenturgruppe. Ich meine, 500 Leute sind 15 Jahre, das ist für unsere Branche schon eine ganz gute Entwicklung. Und das neue Thema, was ich angefangen habe, sieht sehr, sehr gut aus. Und ich bin auch in einigen Unternehmen investiert, die ganz toll laufen. Aber es gehört eben auch dazu, Dinge mal nicht hinzukriegen und auch Dinge falsch einzuschätzen. Und da wichtig ist immer, dass du dann nicht anfängst zu heulen, wenn es in die Hose geht. Und das habe ich nicht. Ich habe mich geärgert über mich selbst und habe dann gesagt, scheiße, in die Hände spucken und weitermachen. Mhm. Und trotzdem weiß ich aus heutiger Sicht, dass ich da mein Glück echt überreizt habe und den Fehler mache ich nicht nochmal.
Okay.
Also ich werde mit Sicherheit nochmal wieder Sachen in den Sand setzen. Ne? Das kannst du gar nicht verhindern, aber ich werde nie wieder so viele Eier in einen Korb legen, sondern ich werde das Risiko da. Und ich werde auch mich mehr wieder auf Dinge verlassen, die ich selber mit beeinflussen kann. Ich bin halt kein VC, ich bin kein Private Equity Typ, ich bin kein Family Office Typ, habe ich da nicht genug Geld für und B, habe ich es nicht gelernt. Und unternehmerische Freunde, die das so miterlebt haben, die haben dann auch gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Falle, wenn wir unsere Agentur an WPP verkauft und dann geht ja sowas immer über viele Jahre, bei uns besonders viele Jahre, was ich auch gut finde, so ein Earnout. Und dann kriegst du ja haben wir so eine erste Rate gekriegt und dann war da ein bisschen Geld. Und dieser Fehler oder diese Falle, in die viele dann tappen und ich auch, ist dann, die nennen dann Leute, die das beurteilen können, das Spray and Pray. So, na, und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, scheiße, danke. Das hätte ich gerne mal vorher von euch gehört.
Aber I can feel it.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, du bist dennoch dann dieses Jahr, als das passiert ist, anders mit dieser Situation umgegangen, als du es vielleicht noch vor 25 oder 30 Jahren gemacht hättest?
Sicherlich. Also A, hätte ich natürlich vor 25 Jahren diese Möglichkeit gar nicht gehabt, das zu machen. Und B, bin ich auch deutlich reifer geworden. Ne? Also auch durch Fehler, die ich gemacht habe, Fehler auch sowohl in der ersten Partnerschaft mit André Kemper. Wir beide haben es einfach nicht hingekriegt, uns gegenseitig stark zu machen, sondern wir haben uns immer an den Schwächen des anderen aufgerieben. Ne? Und, ich werde es jetzt gar nicht vertiefen, aber wir haben beide irgendwann nochmal festgestellt, eigentlich ist doch so, Synergie ist 1 plus 1 gleich 2, also gleich 3. Und bei uns war 1 plus 1 gleich 1,3 oder 1,4. Und nur weil wir eben in unserem, wir waren schon relativ erwachsen, als André war 41, ich war 39. Wir konnten wirklich was in unserem Job, deswegen hat das draußen jetzt keiner gemerkt, weil die Agentur schon super erfolgreich gestartet ist. Wir waren eine Newcomer-Agentur des Jahres in Deutschland. Wir waren nach 5 Jahren irgendwie Global Newcomer, also alles tolle Sachen. Mhm. Aber trotzdem haben wir gemerkt, dass wir uns gegenseitig mehr Energie genommen haben, als wir haben uns auch Energie gegeben. Es gab Situationen, und zwar immer, wenn wir beim Kunden waren, haben wir sensationell gut funktioniert. Und im Nachhinein gibt es auch viele Leute, die damals mit uns gearbeitet haben, die gesagt haben, ja, das war immer laut, ihr wart immer intens, aber es fühlte sich immer ehrlich an, was ihr miteinander ausgetragen habt. Das war nie unter der Gürtellinie oder aus der Deckung, sondern ihr habt es offen ausgetragen. Und wir sind dann schon, als wir auseinandergegangen sind, ein bisschen sprachlos auseinandergegangen, aber sind heute wieder, also wenn wir uns sehen, nehmen wir uns in den Arm und wissen beide, dass wir das auch alleine nicht geschafft hätten. Also da ist dann diese 1,2 auch schon wichtig gewesen oder 1,3 oder 1,4. Ich will es gar nicht so faktisch nennen, die Zahl, aber das ist ja immer so, dass du mit einem gewissen Abstand und einem reifer und älter werden, so eine Situation noch anders beurteilst. Und in der zweiten Partnerschaft wieder andere Fehler gemacht. Das heißt, ich lerne aus jedem Schritt und um deine Frage, die ich jetzt, wo ich jetzt sehr weit ausgeholt habe, nochmal konkret zu beantworten. Ich muss heute nicht mehr sagen, ich kann alles und ich bin überall gut, was ich so aus einer falsch verstandenen Unternehmer-Selbstbild, glaube ich, jahrelang geglaubt habe. Und auch wenn ich kritisiert worden bin, das immer einen Angriff, als einen Angriff auf meine Person empfunden habe. Mhm. Zwar so vordergründig ein sehr kumpelhafter Typ, kannst du auch alles sagen, aber wir haben dann eben auch Kollegen mal gespielt, nee, man kann dir eben nicht alles sagen. Und da bin ich, glaube ich, deutlich weiter und selbstkritischer und reflektierter geworden, habe da auch verschiedenste Seminare, Kurse, Coaching, Therapie, alles gemacht. Da bist du auch nie fertig, aber da bin ich zumindest auf meinem Weg dramatisch weiter. Da gibt es jetzt in jüngerer Zeit das, was mir wirklich sehr, sehr gut tut, ist, ich bin in so einem Unternehmervereinigung, EO, Entrepreneurs Organization, da wo du dich quasi, das sind, wenn man so möchte, eine unternehmerische Selbsthilfegruppe, Therapiegruppe ohne Therapeut, also durch einen sehr starken Prozess, einmal im Monat 4-5 Stunden dich gegenseitig coacht und das hilft mir extrem, auch mit solchen Themen besser umzugehen.
Ja, jetzt klingt ja so zwischen den Zeilen doch sehr viel Demut und sehr viel Dankbarkeit durch.
Auf jeden Fall, ja, doch. Das Wort Demut gehört mittlerweile zu meinem aktiven Wortschatz, vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht mal zum passiven. Da bin ich doch auch weitergekommen. Das ist so, ja.
Ja, es ist faszinierend zu sehen. Also ich bin jetzt auch schon über 40 und kenne auch noch andere Zeiten und Agenturzeiten, komme aus der Startup-Welt in Berlin. Und Kemper Trautmann war natürlich da auch immer ein Begriff. Aber würdest du sagen, so der ganze Führungs- und Unternehmungsstil, jetzt auch vielleicht können wir da auch ein bisschen in den Bereich New Work reingehen, hat sich schon geändert und gewandelt? Und wenn du dich als Person nicht änderst, dass du heute nicht mehr so gute Karten hast, wie vielleicht damals auch dieses Top-Down und dieser Hardliner?
Ja, also ich glaube, dass es auch heute noch Situationen gibt, bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmenstypen gibt, wo auch ein sehr hierarchischer, autokratischer Führungsstil funktioniert. Das kann durchaus sein, dass es das noch gibt. Ich glaube, aber in der Tendenz wird das weniger und Unternehmen, die anders aufgestellt sind, werden mehr. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kann das jetzt nicht an Zahlen festmachen, aber ich habe jetzt gerade bei einem New Work Festival letzte Woche, wo ich bei Beiersdorf zu Gast war, von einer Boston Consulting Tochter, Bright House heißen die, glaube ich, die so auf Purpose-Beratung spezialisiert sind, also Zahlen, was ist eigentlich eine Firma, die einen guten Purpose hat, der von den Mitarbeitern nicht nur gekannt ist, sondern auch, wo die Mitarbeiter sagen, ja, der wird auch gelebt, wie viel erfolgreicher die sind, wie viel glücklicher die Menschen sind. Ja. Also ich glaube, da sind wir schon in einem Zeitalter, wo tektonische Verschiebungen gerade vor sich gehen. Und ich glaube auch, dass Unternehmen die Führung deutlich situativer vergeben, deutlich mehr Entscheidungsgewalt, das Wort Gewalt ist schon schlimm, Entscheidungs, Möglichkeiten an Mitarbeiter geben, die es besser beurteilen können, dass die im Vorteil sind. Ne? Es gibt ein sehr schönes Beispiel dazu, was ich mal in einem Buch, glaube ich, das erste Zitat in dem Buch über Holacracy. Holacracy ist ja, für die, die es nicht kennen, dieser Ansatz, der aus der Soziokratie abgeleitet ist. Also ein Unternehmen braucht keinen Chef, keine Führung. Das kann man über eine starke Verfassung und über starke Meeting- und Entscheidungsregeln besser abbilden. Da kann man sich drüber streiten, ob das stimmt, aber da stand ein sehr kluges Zitat drin. Ich glaube auch von dem Tony Hirsch kam das, von dem Zappos-Gründer. Er hat gesagt, wenn eine Stadt die Anzahl der Einwohner verdoppelt, dann steigt in der Regel die Innovationsfähigkeit und oder Produktivität um im Durchschnitt 15%. Wenn dasselbe bei einem Unternehmen passiert, ist das meist nicht so. Und dann hat er erklärt, ne, also in der Stadt, Menschen haben Regeln, an die sie sich halten, aber innerhalb dieser Regeln extrem viel Gestaltungsspielraum. Die können sich nämlich aussuchen, was sie arbeiten, ob sie ein Haus kaufen, also kann sich nicht jeder aussuchen, ne, aber ob sie ein Haus kaufen, wenn sie nicht so viel Geld haben, am Stadtrand, wenn sie mehr Geld haben in der Stadt, ob sie etwas mieten, ob sie ein Auto leasen. Also sie treffen sehr große Entscheidungen über sich und ihr Leben, wo ihre Kinder zur Schule gehen, welches Studium sie gemacht haben oder welche Ausbildung. Und dann kommen diese Menschen, die gewohnt sind, große Entscheidungen selbst zu treffen in der Firma und müssen irgendwie einen Reisekostenanteil mit 175 Euro durch drei Instanzen sich genehmigen lassen. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Und dann gibt es ein zweites Bild, das fand ich fast noch stärker. Das ist in einem neuen Buch, das heißt Brave New Work von Aaron Dignan. Der hat geschrieben, für ihn ist das beste Vergleich Old Economy oder alter Führungsstil versus neuer Führungsstil ist der Vergleich zwischen einer Verkehrskreuzung mit Ampeln und einem Kreisverkehr. So, die Verkehrskreuzung mit Ampeln sagt, es ist rot, du musst stehen bleiben. Es ist grün, du darfst fahren. Es ist gelb, fahr vorsichtig, denn wahrscheinlich wird gleich rot oder fahr noch nicht so schnell, denn es wird erst jetzt grün. So, ganz klare Regeln. Ein Kreisverkehr sagt, okay, du kommst an, du selber entscheidest, ob du rauffährst. Du musst eine Vorfahrtsregel beachten, aber du von dir wird erwartet, dass du die Entscheidung selber triffst, ob du rauffahren kannst oder nicht. Was ist besser? Der Kreisverkehr, weil er dramatisch weniger Unfälle produziert, weniger Sprit verbraucht und technisch deutlich weniger kostet. Also alle Faktoren sind sprechen für den Kreisverkehr. Was sagt die Realität? Ich glaube, die Zahl war es in den USA, 99,8% Ampeln, Kreuzung mit Ampeln und 0,2% Kreisverkehr. Und der Kreisverkehr ist eben das Symbol für die neue Art, Unternehmen zu führen, wo man eben Menschen viel mehr Entscheidungsspielraum gibt. Und das führt in der Regel auch zu besseren Ergebnissen. Klar muss es prozessual alles geregelt und gesteuert werden. Und es das heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will, sondern es gibt eben Parametern, dass das passiert. Und wenn du in den Kreisverkehr reinfährst und nicht guckst und einen Unfall baust, dann wirst du natürlich auch bestraft. Aber es passieren die Unfälle.
Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, glaube ich, gerade bei dem Kreisverkehr, dieses Thema Eigenverantwortung, wonach ja gerade auch die jüngeren Generationen streben, basiert, glaube ich, auf einem sehr starken Wertesystem. Vielleicht hast du es bei deinen Kindern ja schon festgestellt. Meinst du, dass dieser Wandel in den Firmenkulturen, in den Unternehmen ausgelöst wurde, dann auch durch die neuen Generationen, die Generation Y und Z, die schon sehr klar wissen, mit wem sie arbeiten wollen, wo sie arbeiten wollen und unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen?
Ja, also ich glaube, die gab es schon immer, solche Menschen. Es gab ja auch schon Alnatura, gibt es schon ein paar Jahre, und es gibt ja auch schon Unternehmen, die Purpose früh definiert haben. Es gibt auch schon Unternehmen seit 20, 30, 40 Jahren, die anders führen. Aber ich glaube, dass diese Generation dort besonders sensibel ist. Ich habe neulich in dem Podcast von Gabor Steingart ein Interview mit Jürgen Trittin, dem grünen Veteran, gehört, das mir extrem gut gefallen hat, weil er wurde dann gefragt, wie er denn so diese Generation Greta Thunberg beurteilt, und sagt, ja, deren großen Vorteil ist, dass die extrem gut gebildet sind, extrem höflich sind. Und vielleicht Greta jetzt als Person extrem radikal in Forderung ist, aber die Generation insgesamt da anders rangeht als sagen wir mal die 68er oder irgendwie andere Generationen, die so aufbegehrt haben und dann immer gleich mit sehr extremen Forderungen gekommen sind. Und ich glaube, dass unsere Kinder, also meine zähle ich jetzt mal dazu, also die sind ja noch nicht, das ist noch nicht Z, das ist, glaube ich, was ist die aktuelle, die jüngste ist, die wir nennen, ist XYZ, ja, genau, die sind wahrscheinlich Y. Diese Generation, die wollen eine ganze Menge, die wollen, und ich sehe auch nicht, es gab ja auch Phasen, wo man heißt, ja, die sind alle, die wollen alle nur Deutschland sucht den Superstar und wollen sofort Instastar werden. Das sehe ich in der Masse nicht, sondern ich sehe in der Masse wirklich Leute, die einen hohen Gestaltungswillen haben, die Lust haben, Dinge zu verändern, zu bewegen, die auch Interesse an Luxus und an Wohlstand und schönen Dingen haben, aber nicht um jeden Preis. Und die eben auch gucken, was heißt denn das, wenn ich jetzt so ein Kaschmir-Pullover trage? Wie ist denn diese Ziege behandelt worden? Oder ja, das Thema Vegetarier, Veganismus, all diese Themen, die ja auch deutlich steigen in dieser Generation. Ich glaube, dass die uns sehr gut tut, die Generation, und ja, hoffe, dass wir alle da uns mit der Generation auch nochmal öffnen und weiterentwickeln und nicht stehen bleiben in diesem Wohlstandsaufbau Deutschland, in dem ich quasi als Babyboomer, ich bin Deutschlands Meisterjahrgang 1964, dass wir da nicht stehen bleiben.
Ja, absolut. Wie stehen denn deine Kinder zum Thema Blockchain und Krypto und Digitalisierung?
Die sind total interessiert, aber grenzen sich auch ab. Ne? Also die sind zum Beispiel nicht so super aktiv in sozialen Medien. Die machen, also mein jüngerer Sohn Moritz, der sagt immer, Papi, oder hat es mal gesagt eine Zeit lang, du postest zu viel. Und meinte damit aber eigentlich, ich poste zu viel private Sachen. Der hat dann auch so Sätze wie Snapchat über 30 ist peinlich. Also die kommen dann schon auch mit so klaren Ansagen. Also die meinen jetzt keine Kryptowährung, aber die sind schon an den Themen interessiert. Haben auch beide ähnliche Richtungen eingeschlagen. Der Jüngere studiert Medien, Event und Sportmanagement. Der Ältere hat Medien und Kommunikation und Kulturmanagement studiert und macht jetzt einen Master in Kopenhagen in Entrepreneurial Management und Innovation Management, also oder Entrepreneurship und Innovation Management. Also sie sind beide sehr, sehr interessiert, gucken sich die Sachen an, aber machen auch nicht jeden Mist mit. So, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und die sind auch eher so, dass die sagen, pack mal dein Handy weg. Und gibt auch Phasen, wo der Große dann auch das mal wieder nicht einhält, gut im Quatschen ist, aber dann selber auch falsch mal, aber lässt es sich dann auch sagen. Also es macht wahnsinnig Spaß und ist toll, wenn man eben Kinder hat, die irgendwie aktiv ins Leben gehen, Lust drauf haben, aber auch eben sagen, nö, bestimmte Sachen will ich eben nicht so.
Also was ich sehe auch bei uns in der Bewegung und in der Community von DNX, dass sie doch sehr reflektiert sind und sehr achtsam und sehr bewusst leben oder an Punkten sind im jungen Alter, Anfang 20, Mitte 20, wo, keine Ahnung, meiner einer noch in der Disco war und nicht genau wusste, mehr oder weniger von außen was betreuen lassen.
Also mein älterer oder unser älterer Sohn, der hat, der war nach der Schule noch ein halbes Jahr, hat der Au-pair in Malibu gemacht und hat da in einer Gastfamilie gewohnt mit Hunden und hat dann irgendwann sich selber einen Hund gekauft. Also seine Gastmutter hat gesagt, auch Oskar, du bist zwar 18, aber das musst du jetzt mal deine Mutter fragen. Und dann hat er zu Hause angerufen und meine Frau hat dann gesagt, Oskar, 51% von mir finden das nicht so gut, aber 49% finden das gut. Aber natürlich, ich stand daneben und dachte, alles klar, der Mann kauft jetzt einen Hund und hat sich mit 18 einen sehr schwer erziehbaren Rassehund, einen Shiba Inu, gekauft. Der wirklich, aber das hat er ganz toll gemacht. Er hat den total gut erzogen, hat sich auch helfen lassen dabei und hat seine Uni danach ausgesucht, wo er einen Hund mitbringen darf. Also Friedrichshafen durfte einen Hund mitbringen. Und als er dann zu seiner Graduation da war, wir auch da waren, und dann mit dem Hund an der Leine im blauen Anzug mit Krawatte nach vorne ging, um sein Zeugnis abzuholen, hat der ganze Saal gegrölt, weil alle diesen Hund kannten, weil es natürlich eine kleine Uni ist. Wahnsinn, ne? Hätte ich nie im Leben gemacht.
Klarheit, ne?
Ihm ist das wichtig. Ja. Ihm ist das total wichtig und ihm gibt dieser Hund viel, geht jeden Morgen mit ihm spazieren, jeden Abend. In Kopenhagen ist es, glaube ich, ein Tick komplizierter, aber auch organisiert und ich mag das einfach. Die auch was die so für Klamotten tragen, was sie für Musik hören, überhaupt nicht angepasst. Ne? Ich habe das Gefühl, diese Generation ist insgesamt nicht so angepasst. Ne? Klar, es gibt dann immer Subkulturen, die dann sich wieder sehr anpassen, phasenweise, aber insgesamt, so wie bei uns, als ich klein war oder jung war, da gab es irgendwie Popper und da waren dann so wirklich Tausende von Menschen in der Stadt, sahen dann so aus und hatten auch dieselben Polo-Shirts an.
Baggy-Pants und so.
Schlimm, schlimm, schlimm. Und diese auch heute schlimme Sachen. Aber ich habe das Gefühl, also das ist bei meinen Kindern jetzt das Gefühl, und das habe ich aber bei vielen in der Generation, auch jetzt in meiner neuen Firma, wo wir auch sehr, sehr junge Kolleginnen und Kollegen haben, die haben alle ihren eigenen Stil und die respektieren das auch. Also die definieren sich jetzt nicht so über Klamotte, dass es irgendwie, wenn du die falsche Jeans anhast oder die falsche Käppi, dass du irgendwie komisch bist. Das ist sehr, sehr viel lässiger und entspannter und an anderen Dingen interessiert.
Yes. Du bist ja jetzt sehr am Puls der Zeit, nicht nur wegen deinen Kindern, sondern auch wegen den Themen, die du auf deinem Podcast behandelst. Bist du der Meinung, oder was ist deine Meinung dazu, dass es genau diese Generation jetzt braucht, auch um wirklich größere Sachen anzugehen, jetzt Stichpunkt Greta, ob man das jetzt gutheißen will oder welche Agenda da auch immer hinterstehen mag, dass es genau diese Menschen braucht?
Ich glaube, dass jetzt dieser Generation zuzuschieben alleine wäre fahrlässig und auch rücksichtslos. Ich glaube, ich bin auch nicht sehr überzeugt, dass diese Bilder, die man von diesen Generationen zeigen, so wirklich hilfreich sind, weil wir natürlich immer nur Einzeltrends aufzeigen. Und es ist ja nicht die ganze Generation, die jetzt auf Fridays for Future. Genauso war nicht die ganze Generation in den 90er Jahren waren Yuppies, sondern das sind immer so Trends, wo es auch Gegentrends gibt. Und ich glaube, dass wir so als Gesellschaft eben vor unfassbaren Herausforderungen stehen, die wir auch nur gemeinsam tragen können. Ich habe neulich auf einer Konferenz in München bei den Bits and Pretzels hat der Barack Obama die Keynote gehalten und hat eben konkret zum Thema Greta Thunberg gesagt, ja, das ist nicht in Ordnung, dass dieses Mädchen diese Last tragen muss. Das ist nicht der Job für ein Kind. Das fand ich einen guten Satz, sehr mitfühlend und richtig. Und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft alle anpacken müssen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt so politisch passiert in unserem Land. Ich habe jetzt bei den Grünen das Gefühl, dass sie sich darauf einstellen, von dieser Ursprungsgründungsidee doch mehr in Richtung, wir brauchen auch die Technologie, um etwas zu verändern. Es reicht allein reicht nicht aus, das ist dann natürlich auch unrealistisch, aber vor allem reicht es nicht aus, wir müssen fertig werden. Und ich glaube, das ist eine generationsübergreifende gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen sollen. Ich habe das, als mein jüngerer Sohn vor 2-3 Jahren seine Abiturfeier hatte, hat der Direktor die Global Challenges der United Nations, ne? Das sind irgendwie 17 Themen, die hat er vorgelesen, um den Kindern eine Anregung zu geben, was sie denn machen mit ihrem Leben. Ne? Und das fand ich großartig. Fand ich ganz toll zu sagen, okay, es gibt hier diese 17 großen Herausforderungen. Und bevor ihr irgendwie etwas macht, weil es andere machen oder weil euch nichts einfällt, guckt doch mal da rein. Und wo resoniert das? Wo findet ihr irgendwie was, wo ihr glaubt, euer Herzblut überlegen zu können? Das fand ich jetzt vielleicht schon, wie ich seit 30 Jahren arbeiten. Aber warum soll ich nicht nochmal irgendwie eins dieser Themen mit anpacken? Gibt keinen Grund, es nicht zu machen.
Ja, super spannend. Also aus irgendeinem Grund haben wir uns ja entschieden zu inkarnieren während diesen Zeiten, egal mit welchem Jahrgang man jetzt dazu beisteuert. Und ich denke auch, dass es jetzt nicht nur die Verantwortung von einer Generation ist, sondern mehr oder weniger alle gefordert sind. Aber ich glaube, wenn der Spiegel dann so stark ist wie durch die Greta, dass dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann alle irgendwann auch mal aufwachen. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch nicht so schwarz oder weiß und so einfach.
Nee.
Anscheinend, ich weiß nicht, ob du die Biografie von Bill Gates gesehen hast auf Netflix.
Noch nicht, aber die steht auf meiner Liste. Aber, um nochmal zu sagen, wir dürfen der Generation trotzdem danken für das, was sie jetzt schon macht.
Ja,
ne? Allein
das meine ich.
Den Spiegel hochhalten. Also jetzt, ich will es auch nicht klein machen, also ich will es überhaupt nicht kleinreden. Nur wir dürfen sie damit nicht alleine lassen. Das war mein Punkt. Ne? Scheinbar haben wir diese Generation gebraucht, dass die uns irgendwie die Spiele vorhält und sagt, was macht ihr da eigentlich? Ja.
Absolut. Ich frage gerade aus dem Grund nach der Netflix-Doku von Bill Gates, weil er ja auch schon relativ lange an den großen Themen dieser Welt dran ist, nachdem er bei Microsoft ausgestiegen ist und er dann beispielsweise ein großer Befürworter von Atomenergie ist, das aber kontrolliert baut und mit neuen Technologien quasi so aufgesetzt, dass es dann keine Gefahr mehr für die Menschen birgt. Aber das ist wahrscheinlich eine Richtung, wo man vor 10, 20 Jahren sich noch gar nicht getraut hat. Oder ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist in Deutschland, überhaupt dahin zu denken?
Ja, also ich finde grundsätzlich dieses Dogmatische nicht gut. Und ich finde, wir haben herausragende Wissenschaftler, es gibt Experten, und wenn jemand wie ein Bill Gates, der, glaube ich, einen sehr guten Überblick hat und auch die Zugänge hat und die richtigen Leute kennt, und wenn der mit so einer These rausgeht, die mit Sicherheit mehrfach abgeprüft hat, dann finde ich, kannst du nicht sagen, nee, Atomkraft ist in jedem Fall scheiße. Also wir haben ja schon vor 30, 40 Jahren davon gehört, dass wenn man eben so eine Kernschmelze hinbekommt, dass das kontrollierbarer ist, viel mehr Energie gibt. I don't know. Ich weiß auch nicht, was man machen muss und wie es geht, aber ich glaube einfach so weitermachen und zu sagen, wir schalten alles ab und hoffen, dass das dann irgendwie mit Wind und Sonne und Batterietechnik hinzukriegen ist, weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, die Mischung macht und auch dieses immer wieder drüber nachdenken. Also genauso kann man jetzt zum Beispiel sagen, ja, es ist offensichtlich ja Quatsch, ein Elektroauto zu fahren, weil die Herstellung dieser Batterien verursacht unfassbare Schäden unter unmenschlichen Bedingungen, abgebaute Rohstoffe. Mhm. Der Strom wird in der Regel noch, also mir hat mein Freund erzählt, der bei BMW war, so ein i3 in Polen, der verbraucht dreimal so viel, produziert dreimal so viel Schadstoffe wie ein Diesel. So, kann man sagen, aber man kann auch sagen, nee, wahrscheinlich brauchen wir so eine Übergangstechnologie. Da wir brauchen diesen Schwenk, um irgendwann dann vielleicht den zweiten Schwenk auf Brennstoffzelle zu machen, die ja dann auch Elektromotoren braucht. Dieses Dogmatische, es muss jetzt alles genau so sein, das finde ich schwierig. Und ich glaube, die Politik muss sich da auch noch besser beraten, abstimmen und von diesen Symbolentscheidungen so ein Stück weit weg. Ich glaube, das würde uns helfen, aber ist auch nur so ein Gefühl.
Ja, aber ich habe das gleiche Gefühl, also bin ich ja voll bei dir. Also am Ende des Tages ist es nicht so einfach, wie es oft scheint, mit diesem Schwarz oder Weiß oder dem ganzen Dogmatischen, sondern eher kosmozentrisch zu denken und wirklich offen sein für andere Konzepte und andere Denkansätze.
Ja.
Absolut. Seit den 2,5 Jahren, seitdem du jetzt in das Thema WeWork tiefer eingestiegen bist, unter anderem durch deinen Podcast, was würdest du sagen, vielleicht auch auf den deutschsprachigen Raum bezogen oder auch international, was waren so die größten Milestones oder Änderungen oder Changes, wenn man die benennen kann, die seitdem
passiert sind? Meinst du jetzt so in meinem persönlichen Leben oder was ich so in der Gesellschaft sehe?
Ja, sowohl als auch, vielleicht in der Firmenkultur, in der Gesellschaft, aber auch, was du für dich mitgenommen hast, für deine Unternehmung, vielleicht sogar fürs Privatleben.
Also ich neige mal dazu, wenn ich gefragt werde, wie viel weißt du denn schon, wie viel machst du schon? Ich werde ja häufig dann vorgestellt als einer der führenden Experten in Deutschland. Dafür sage ich mir, nee, das bin ich nicht. Ich bin einer der neugierigsten Leute. Und ich glaube, wir haben erst 2% von 100 oder 1-2% von 100%, die wir da noch an Erkenntnisgewinn in den nächsten Jahren brauchen. Für mich selber hat sich einfach ein deutlicher Erkenntnisgewinn geäußert, wo ich sage, ich habe so viel tolle Ansätze gesehen, angefangen bei der Suche nach einem Purpose, dem Leben eines Purpose, über neue Führungsmodelle, neue Organisationsstrukturen, bis hin zu einfach Tools, also weg von dem Thema, es muss ein Großraumbüro oder kleine Kammern sein oder dass das irgendwie der Hauptstreitpunkt ist, hin zu guck dir doch mal an, wie Menschen arbeiten, und dann richte zonal Dinge ein, bis hin zur Integration von Remote Work. Ich habe so tolle Beispiele gesehen, Firmen, wo die Gründer auf dem Segelboot leben und ihr Team einmal im Jahr einladen auf das Segelboot, aber das Unternehmen eben vom Segelboot aus führen. Und wenn die Kundentermine haben, dann fliegen die halt mal, weil sie nur im Mittelmeer und Atlantik rumfahren, fliegen sie dann eben mal dahin. Aber sie leben eben dort, wo sie gerne leben wollen. Also es ist vielfältiger, es ist bunter, macht mir wahnsinnig viel Lust und Hoffnung, dass wir auch auf gute Zeiten zusteuern. Das ist so der positive Aspekt. Der herausfordernde Aspekt, wenn ich mal negativ nenne, ist eben der, dass wir mit dem Thema immer noch in so einer Bubble sind. Das ist ein Elite-Thema, und viele Menschen fühlen sich dadurch abgeschreckt, abgehängt. Ne, dieses ist jetzt, wenn es New Work gibt, ist dann Old Work, die das nicht machen, sind dann Old Work, ist New gleich gut, ist Old gleich schlecht. Ja, da ist viel große Gefahr von Leute abhängen, Leute nicht mitnehmen. Dann sehe ich natürlich auch dieses Feigenblatt-Thematik. Also viele Unternehmen schreiben sich zu schnell irgendwelche Erfolge auf die Fahne, nur weil sie irgendwie einen Mate-Tee, Kühlschrank, einen Tischkicker und ein paar Post-its auf einer glatt lackierten, bunten Wand und Sofa davor haben. Das ist es eben nicht. Das reicht nicht, wobei als Einstieg auch nicht falsch oder schlecht. Und ganz konkret bei Unternehmen sehe ich eben eine große Bandbreite von Herangehensweisen. Das Beispiel Beiersdorf, da haben eben zwei Mitarbeiter, eine Frau, ein Mann, zusammen die Idee gehabt, alle Initiativen, die es bei Beiersdorf zum Thema New Work gibt, mal einzusammeln und daraus ein Festival zu machen. Die haben also ein Inhouse-Festival gemacht, 2,5 Tage mit nur 12 Wochen Vorbereitung. Die haben die Idee ihren Chefs gepitcht, die haben dann sofort den Zugang zum Vorstand gegeben und dann haben die Vorstände nach sehr kurzer Zeit gesagt, macht ihr, kriegt ihr Budget für. 3 Vorstände haben eine aktive Rolle gehabt, einen 4. habe ich im Publikum gesehen, ich war da also als ein externer Sprecher eingeladen. Und das ist einfach toll zu sehen, wie facetten- und variantenreich das passiert. Wir haben aber noch den größten Teil der Arbeit vor uns und wir haben auch die großen Veränderungen noch vor uns. Also war es gar nicht groß mit Buzzwords, Robotik, Blockchain, Machine Learning kommen, weiß eh jeder. Aber da kommen natürlich Veränderungen auf uns zu, die gewaltig sind. Und da komme ich jetzt dann auf den Kern. Der Begriff New Work wurde ja geprägt in den 80er Jahren von einem Frithjof Bergmann. Der hat damals eben schon vorhergesehen, oder ob es jetzt so kommt, weiß man nicht, aber dass sich eben gravierend etwas ändern wird. Er hat so eine Utopie beschrieben, für ihn ist New Work so zu sehen, dass in Zukunft Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit vermutlich mit Erwerbsarbeit verbringen, ein weiteres Drittel mit der Herstellung von eigenen Sachen, also ob das jetzt irgendwie ein vertikaler Garten ist oder Dinge im 3D-Drucker machen oder stricken. Den 3D-Drucker hat er übrigens vor 40 Jahren vorhergesagt, hat ihn Personal Fabricator genannt. Und das dritte Drittel eben mit der Suche und der Stiftung von und Sinn, also nach und von Sinn, sich zu beschäftigen. Ne? Also er hat es so genannt, Dinge zu machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Und dass die, wenn ich das zusammenfasse, ist das auch in diesem Werk von Frithjof Bergmann einmal sehr gut beschrieben. Er sagt, Arbeit hat die Möglichkeit, Menschen krank zu machen und hat die Möglichkeit, Menschen unfassbar glücklich und stark zu machen. Und die Aufgabe für alle, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen oder auch mit Arbeit beschäftigen, ist, dafür zu sorgen, dass möglichst die Entwicklung in die Richtung geht. Und Arbeit macht Menschen glücklich, stark und erfüllt sie.
Solange die Arbeit noch da ist. Also was entgegnest du den Menschen, die jetzt Angst um ihren Job haben aufgrund der Digitalisierung und wie stehst du zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen?
Es wird weniger Arbeit geben und es wird Leute geben, die dann auf einmal keinen Job mehr haben. Aber, und das ist auch ein tolles Beispiel von Frithjof Bergmann, es gibt ja immer genug Arbeit. Du musst ja nur durch die Straßen gehen, wie viel kaputt ist. Und es gibt ganz viele Dächer, da sind noch keine Gärten drauf. Es gibt unendlich viel zu tun. Insbesondere auch im Gemeinwohl. Wir werden immer älter. Wir werden in der Pflege viel mehr Menschen brauchen. Das ist auch durch Maschinen nur bedingt ersetzbar. Und ich bin, das habe ich von einem unserer Podcast-Gäste das Wort gelernt, Benedikt Herles. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Zukunftsblind. Und der hat sich positioniert, indem er gesagt hat, ich bin nicht für das bedingungslose, sondern für das bedingte Grundeinkommen. Und bedingtes Grundeinkommen heißt, jeder, der sich in einem bestimmten Maße fürs Gemeinwohl einsetzt, also egal ob er jetzt alte Leute betreut oder Kindern vorliest oder Fußballtrainer ist oder was auch immer, kriegt ein Grundeinkommen, aber das ist eben bedingt. Hat das genau beschrieben, über Blockchain das zu organisieren. Das fand ich einen sehr interessanten Beitrag. Bedingungslos tue ich mich schwer, weil ich auch da einfach Gefahren sehe, dass auch mit den technologischen Entwicklungen im Bereich Virtual Reality, da gibt es ja Mediziner, die sagen, das hat ein Suchtpotenzial, das ist schlimmer als Kokain oder Heroin, Menschen dann einfach abdriften werden und ihre Zeit einfach überhaupt gar nicht mehr produktiv anstiften, nutzen. Und ich finde, wir sollten versuchen, das, was wir im Gemeinwohl zu leisten haben, gemeinsam zu leisten. Deswegen finde ich das einen guten Weg. Zumindest einen guten Startpunkt für eine Diskussion.
Weil wir hier in Deutschland ja mit dem Hartz IV schon sehr nah an dieses Konzept bedingungsloses Grundeinkommen reinkommen, ne? Ja. Wo sich viele gar nicht drüber bewusst sind.
Stimmt, ja.
Ja, spannend.
Führ
du mal deinen Gedanken weiter vor.
Ja, der Bergmann hat das ja mit seiner Utopie schon ganz gut vorher geschrieben. Ne? Da hat er gesagt, okay, es wird weniger. Und er hat schon in den 80er Jahren einmal dafür gesorgt, als erste große Automobilkrise in den USA und General Motors irgendwie 50% der Belegschaft in einem Werk entlassen musste, dafür gesorgt hat, dass gar keiner entlassen wurde, sondern alle nur noch 50% gearbeitet haben. Und dann sich eben mit Teams darum gekümmert hat, wie füllt man diese frei gewordene Zeit der Leute. Und das finde ich irgendwie toll, wenn man sagt, auch als Individuum beschäftigt man sich damit, was wäre denn das, was ich selber herstellen könnte oder wollte. Könnte ich das mit, ne? Eine Freundin meiner Frau zum Beispiel macht unfassbar tolle Handtaschen selber. So, also irre. Und ich glaube, da gibt es genug Dinge, die man machen kann. Und auch die Frage, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich liebe? Womit würde ich mich denn gerne beschäftigen? Ja, und ich glaube, damit kann jeder anfangen, das kann jeder machen. Da gibt es tolle Übungen. Ich habe neulich auf so einem Workshop zum zweiten Mal so eine Übung gemacht. Die kommt aus dem Mind Valley-Kontext. Das ist so eine Bewegung aus den USA, die ein Mensch mit Asperger-Syndrom genau gemacht hat. Und da gibt es ja dieses drei Dinge, die du irgendwie ausfüllst. Also einmal Dinge, die du noch erleben möchtest, Dinge, die du noch lernen möchtest und Dinge, die du geben möchtest. Ne? Was möchtest du der Community geben? Und das immer mal wieder sich aufzuschreiben, das macht einfach total Spaß. Und da siehst du einfach, wow, es gibt so viele Sachen. Und wenn ich heute meine Betätigungsfelder alle verlieren würde, aus welchen Gründen auch immer, weil Firma pleite, Werbung wird verboten und New Work interessiert kann, ja. Wer dann, müsste ich auch irgendwie gucken. Aber ich habe so viele Themen, die mich da interessieren. Und das Kindern zu vermitteln oder auch älteren Menschen zu vermitteln, sich zu trauen, in sich reinzufühlen, ob das jetzt eine Bucketlist, wie man das auch nennt, ist ja ganz egal, es geht ja alles um dasselbe. Menschen dazu anzustiften, zu träumen und aus diesen Träumen, mein Partner Moritz Fürste hier in meiner Sportfirma, Doppel-Olympiasieger, sagt immer, Ziele sind die besseren Träume. Ne? Genau, Ziele sind die besseren Träume, sich dann Ziele zu setzen, was möchte ich eigentlich im Leben noch machen. Ja, das finde ich wichtig. Das soll man eigentlich früh auch in der Schule vermitteln, dass Kinder sich trauen dürfen, Dinge sich vorzustellen, die sie gerne mal machen möchten und nicht du wirst oder du musst oder mach was Anständiges. Bullshit.
Ja, und auch mal irgendwie die Kinder schon in die Kraft zu bringen, groß zu denken und zu reflektieren, zu journalen. Ich sehe das bei meiner Frau, bei der Yara, die hat quasi so einen 3-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan, 10-Jahres-Plan, optimiert das immer wieder und tauscht da immer wieder Sachen aus, was sie alles noch machen will. Und ist dadurch so begeistert und immer wieder in ihrer Kraft drin, dadurch, dass sie sich damit auseinandersetzt, was noch alles geht, versus den Prozess zu genießen, versus das jetzt uns beiden gerade vor 2 Monaten passiert, dass wir ein sehr, sehr großes Ziel für uns persönlich erreicht haben. Und danach ist Leere, danach ist nichts. So, und wenn man da nicht aufgefangen wird und dann wieder irgendwas hat, was einen antreibt, dann ist es doof, ist richtig blöd.
Ja. Ja, und sich auch selbst regelmäßig so zu hinterfragen, wie du ja auch zum Arzt gehst, um irgendwie eine Krebsvorsorge oder irgendwas zu machen, eben auch immer mal sich seine Seele auch zu fragen. Wie geht's dir gut? Ne? Was sind Sehnsüchte, die nicht erfüllt sind? Was sind vielleicht Verhaltensmuster, die uns immer wieder in schwierige Situationen bringen? Ich glaube, du musst es einfach nur wollen und machen. Und viele wissen eben gar nicht, was es für tolle Möglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich so der Antrieb, den ich mit diesem Podcast habe. Das schönste Feedback ist, wenn ich Leute treffe. Also auf jeder Veranstaltung, wo ich bin, kommen Leute und sprechen mich auf diesen Podcast an. Und es gab immer wieder Leute, die sagen, ich habe mein Leben verändert. Danke. Ja. So, das ist, wenn ich das höre, und das bisher waren alle fröhlich dabei, als sie es mir erzählt haben, das ist einfach schön. Ne? Wenn du sagst, okay, da habe ich irgendeinen Impuls rausgenommen, habe irgendwas Spannendes gehört, irgendeinen Gedanken. Wir haben einen, das ist eine wirklich so unfassbare Geschichte gewesen, da hat ein ein Ehepaar uns geschrieben, die ihr Kind verloren haben, also ist gestorben und sämtlichen Lebenswillen und Mut monatelang verloren. Und dann sind die durch Zufall auf unseren Podcast gestoßen und haben gesagt, wir haben jetzt zusammen gehört und haben dadurch wieder Lust aufs Leben bekommen. Wow. Das ist natürlich nicht unsere Intention gewesen und das ist auch wirklich so, als man schreckt. Aber was das eben zeigt, ist, so mit offenen Augen durchs Leben zu laufen, Dinge, die man kennenlernt, zu teilen, Wissen zu teilen, ja. Erfahrung weiterzugeben, Open Source, Collaborative, das mag ich ja auch an eurem Ansatz so. Ne? Menschen, die ja. die remote arbeiten, sind ja sehr häufig auch solche, die dann Nomad Worker, wie immer man sie nennt, ne? Digital Nomads, die dann auch ihre Plätze wechseln, woanders hingehen, sich mit anderen treffen, offen Kulturen, und im Austausch, andere Kulturen und das
andere Konzepte. Genau. Ja. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages darum geht es ja auch. Also der Tony Robbins ordnet ja diese Six Human Needs in verschiedene Bereiche ein und die beiden stärksten Needs oder am Ende die größte Wachstumsphase gibt, ist im Grunde Contribution, also diese Spirit Needs, nicht Significance oder Certainty, Uncertainty, Love. Contribution und dies zurückgeben. Und ich glaube, dieses Feedback, was du jetzt von dieser Family und von dem Paar bekommen hast, das ist so viel mehr wert, das ist mit nichts anderem aufzuwiegen, als diese eine E-Mail oder dieses Feedback.
Ja.
Wir haben abgespeichert in einem Ordner, das machen wir nämlich auch. Wenn es mal Tage gibt, wo wir nicht wissen, warum machen wir das alles, dann gucke ich einmal in diesen Ordner rein und alles verändert haben.
Guter Punkt, ja. Google speichert ja alles für 10 Jahre, also wir haben keine Ordner mehr, aber ich werde das irgendwann auch nochmal alles mir angucken, weil es echt, echt schön ist, ja.
Ja, oder so Screenshots, kann man Vision Board draus machen oder whatever. Also da gibt es so viele Techniken, wie du schon gesagt hast, wo wir echt dankbar für sein können, dass das alles gibt und dass es dann auch so Plattformen gibt, wie die Podcast-Plattform, wo du andere Menschen wieder hilfst und sie erreichst und motivierst. Well done. Ja, dann lass uns doch mal auf dein anderes Passion-Topic eingeht, nämlich Sport und deine Unternehmung Hyrox. Ja,
genau, sehr gerne. Also das Thema Sport war wie immer eins, das mich bewegt hat. Ich habe auch immer Spaß gehabt, mit Sportlern zu arbeiten. Also der Moritz Fürster, den ich vorhin schon erwähnt habe, 35 Jahre alt, so zwischen 22 und 32 wohl einer der besten 10 Hockeyspieler der Welt, war auch mal Welthockeyspieler, 2-mal Gold gewonnen, Bronze, also 3-mal Olympische Spiele gemacht, immer auf Treppchen. Mehrfach Weltmeister, Europameister und einfach ein unfassbarer Anführer auf dem Platz und aber auch im Leben, also in seinem Freundeskreis und auch im Job, auch als der noch bei uns sein duales Studium gemacht hat, hat man immer das Gefühl gehabt, der rennt vorweg.
Ach, der war bei Fink oder bei Kemper Trautmann.
Genau, bei Kemper Trautmann hat er sein duales Studium gemacht von 2007 bis 2010. Und wir hatten dann immer vor, irgendwann, dass er wiederkommt und dann ist er wiedergekommen ein Jahr vor Rio, ist dann bei Think Sportchef geworden. Meine Partner hatten dann irgendwie das Gefühl, Sport ist jetzt vielleicht ein Thema zu viel und haben dann gesagt, Mensch, mach das doch irgendwie alleine, gründet das raus. Und das haben wir dann gemacht, haben einen dritten Partner zum Glück dazugenommen. Man kann auch sagen, er hat uns dazugenommen, weil er ist eigentlich der Veteran in diesem Thema. Christian Tötzke hat so vor 22 Jahren in Hamburg die Cyclassics erfunden, das weltweit erste innerstädtische Fahrradrennen, wo so jeder Männer und jeder Frauen also auf derselben Strecke fahren wie Profis. Der Triathlon maßgeblich in Deutschland nach vorne gebracht, in Hamburg in die Innenstadt den Triathlon geholt. Also ein echter Experte für diese sogenannten Mass Participation Events. Und sowohl Moritz und ich als auch er hatten irgendwie das Gefühl, man müsste was im Bereich Fitness machen. Und warum? Weil Fitness eine Sportart in der extremen Wachstumskurve ist, mit einer hohen Zahlungsbereitschaft der Sportlerinnen und Sportler und dem lustigen Umstand, dass es in diesem Sport keinen Wettkampf gab. Es gibt in der Nische CrossFit, das ist aber im niedrigen einstelligen Prozentbereich ist der Anteil von CrossFit am Fitnessmarkt. Dort gibt es Wettbewerbe, ne, die sogenannten CrossFit Open, bei denen man sich dann für die CrossFit Games qualifizieren kann. Aber auch das kann nicht jeder, der CrossFit macht. Also CrossFit ist an sich schon nur wenigen Leuten vorbehalten und innerhalb von CrossFit nochmal ganz wenige können diese Wettbewerbe, weil da musst du eigentlich eine Mischung aus Kunstturner, Gewichtheber, Leichtathlet und Fitnesssportler sein. Und wir haben eben gesagt, wir wollen ein Format entwickeln, was für jedermann ist und haben dann mit Hyrox das auch geschafft, kann man glaube ich schon sagen. Wir haben folgende Idee gehabt, wir mieten große Messehallen, bauen dort über Nacht eine, kommen so mit 9, ich glaube mit 7 LKWs angefahren, bauen am Freitagmorgen oder Freitagnacht bis Freitagabend einen Parcours auf, der besteht aus einer Laufrunde und in der Mitte 8 Workouts, also wenn du so möchtest, das größte Zirkeltraining der Welt, weil jede Station hat quasi 50 bis 60 Einzelstationen, also da stehen dann 50 Gewichtsschlitten zum Schieben, 50 mit Seilen zum Ziehen, 50 sogenannte Skiergometer, das ist diese umgekehrte Rudermaschine, wo man dran zieht, wie beim Langlaufen, die Bewegung macht, Rudermaschinen, sogenannte Kettlebells, das sind also so Kugeln mit Griffen dran, mit denen man dann gehen muss. Sandbag Lunges ist eine Übung, also da hat man so einen Sandsack auf den Schultern und muss so Ausfallschritte machen auf die Knie und so weiter. Burpees, also all das, was man im Fitnessstudio als Grundübungen macht, also alles funktionales Training nennt sich das. Und die Aufgabe ist dann immer 1 Kilometer laufen, eine Übung, 1 Kilometer laufen, eine Übung. Und am Ende hast du 8 Kilometer gelaufen, 8 Übungen gemacht und du hast dann eine Zeit, die kannst du mit deiner eigenen vom letzten Mal vergleichen, innerhalb deiner Altersklasse oder wenn du ein Profi bist, eben auch um eine Weltmeisterschaft mitrennen, wobei wir sogar dieses Thema Weltmeisterschaft auch für Leute anbieten, die quasi auch Hobbysportler sind. Da gibt es dann eben Altersklassen-Weltmeister und das haben wir jetzt vor 2 Jahren gestartet und haben dort ein Test-Event in Hamburg gehabt mit 700 Teilnehmern, haben dann durch eine Tour durch Deutschland und Österreich gemacht im letzten Jahr mit fast 10.000 Teilnehmern, 30.000 Zuschauern. Machen dasselbe jetzt wieder, haben jetzt am Samstag in Hamburg das erste Mal ausverkauft, 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sind damit in die USA gegangen, waren jetzt schon in Miami, gehen jetzt nach New York, dann noch Chicago, Dallas und Los Angeles und haben dann im April unsere 2. Weltmeisterschaft in Berlin. Und das macht unfassbar viel Spaß, ein ganz tolles Team, unglaublich motivierte, talentierte, gute Leute, so zwischen 20 und 30, auch ein paar über 30, aber die meisten eben so zwischen 20 und 30. Und das macht unfassbar viel Spaß. Also richtig, richtig toll.
Ich merke das schon, so durch das Podcast, Nico, beziehungsweise hier meine Airpods rein, wie so deine Leidenschaft da durchkommt, weil das nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht als wahrscheinlich so
Agentur. Ja, es ist natürlich so, als Agenturmanager oder auch bei mir Agenturgründer, irgendwo hast du immer den kleinen Traum, auch mal eine eigene Marke zu sein. Wenn du das mit einer Agentur schaffst, ist das auch schön. Das haben wir, glaube ich, mit der Agentur geschafft. Aber eine Marke, die auch für Verbraucher relevant ist, davon träumen viele. Ich gehöre da auch dazu, habe da immer geträumt. Und da haben wir jetzt eine Chance. Das ist natürlich noch lange nicht, sagen wir mal, durch. Ja. Wir sind jetzt in der absoluten Wachstumsphase, verdoppeln uns dieses Jahr. Und
habt ihr Geld aufgenommen? Also seid ihr
fremdfinanziert? Sind wir gerade dabei. Sind wir gerade dabei, bisher nicht. Bisher haben wir das alles aus Eigenmitteln bestritten und sind gerade dabei,
das
Series A-Runde zu machen. Genau, also so nennen wir es nicht, aber noch nicht. Aber es ist, im Umfang könnte man das vielleicht Series A nennen. Ja, wir nennen es anders. Aber es ist im Prinzip das wird man dann in den nächsten Wochen irgendwann hören. Genau.
Wie nennt ihr das denn? Family and Friends Funding.
Also so haben wir es am Anfang genannt und jetzt müssen wir mal gucken, also in welche Richtung das jetzt geht. Gibt es natürlich verschiedene Optionen, strategische Investoren, Finanzinvestoren. Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu sortieren und mal gucken. Also auf jeden Fall sind wir da guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Und und wie gesagt, diese Akzeptanz, die wir auch als Deutsche da in Amerika entgegengebracht bekommen, die hat uns sehr, sehr glücklich gemacht und überrascht. Es gibt so neben dem Thema CrossFit, also wir werden häufiger mit CrossFit verglichen, so CrossFit Light werden wir manchmal genannt. Werden wir auch verglichen mit sogenannten Obstacle Course Races. Das sind so, ne, also sowas wie Tough Mudder oder in Amerika. Das ist das Spartan Race. Und Spartan Race, das machen 1,2 Millionen Menschen im Jahr. Und da hatten wir von den Top 20 Spartan Race Athleten, hatten wir 10 bei unserem ersten Event in Miami, die mitgemacht haben. Wir haben als Zuschauer den 4-fachen Weltmeister im CrossFit bei uns gehabt, den aktuell führenden bei den CrossFit Open, Patrick Wellner, also der Weltmeister, Matt Fraser, die waren beide da, haben sich das angeguckt. Der auch zufälligerweise 4-fache Weltmeister im Spartan Race, Hunter McIntyre hat unser erstes Event bei den Männern gewonnen. Das war richtig, richtig toll. Und wir haben jetzt letzte Woche noch so ein tolles Event gehabt mit unserem Sponsor Puma. Die haben eine Smartwatch mit Fossil zusammen gelauncht und da haben wir quasi ein Event Training organisiert, das höchste Training, was jemals in New York stattgefunden hat, auf der Aussichtsplattform vom Empire State Building, an einem Morgen mit einem wunderbaren, also arschkalt war es, aber super Sonnenaufgang, mit Helikopter gefilmt. Und also das ist jetzt wirklich so Sachen, wo man sagt, okay, wir versuchen da jetzt als deutsche Firma im Land des Sports, vor allem im Land des Fitness, eine Marke aufzubauen. Und das Feedback ist irre. Wir haben von einem dieser Obstacle Race, also dieser Spartan Race Champions, er hat danach mit seinem Kumpel, also zwei Top-Leute, so ein After-Race-Video gemacht, wo sie beschrieben haben, wie der Wettkampf war bei uns. Und
also wie lange dauert nicht so ein Wettkampf, bis sie da durch sind?
Der dauert, je nachdem, wie gut du bist, zwischen 58 Minuten und 20 Sekunden. Das ist der Weltrekord für Männer pro bis hin zu 3 Stunden 20. Also das ist aber absolute Ausnahme. Dann bist du dann wahrscheinlich eher so jenseits 70. Aber es ist wie beim Marathon, ne? Da gibt es eben auch von 2 Stunden bis 7 Stunden und es ist im Prinzip bei uns ähnlich, nur die Hälfte. Und was der dann gesagt hat, hat gesagt, it felt like the CrossFit Games, das ist die Weltmeisterschaft in CrossFit, also it felt like the CrossFit Games combined with the Rock Show.
Wow. Also,
danke für diesen Satz, den können wir mal so stehen lassen.
Und, gutes Testimonial.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt erstmal nur Anfangserfolg, das kann alles auch noch, wir warten noch große Herausforderungen, aber zumindest haben wir mal gezeigt, dass wir da drüben die Leute begeistern können. Das sehen wir jetzt auch in den Anmeldezahlen in New York. Da haben wir gute Hoffnung, dass wir da auch fast 1000 Leute kommen. Ja. Und ja, mal gucken. Also es ist ein großer Markt, USA, ein toller Markt und die Leute sind fitnessverrückt und ja, mal schauen.
Cool, Hut ab dafür. Wie habt ihr es geschafft, in den Staaten, in dem Mutterland des Sports, so viel Traction zu bekommen? Also seid ihr da sehr strategisch vorgegangen oder was
würdest du sagen? Ich glaube, so die Größe an der Tatsache, dass es das nicht gibt. Also wir haben etwas völlig Neues. Es ist ein absolutes Blue Ocean Produkt. Wir sind außerhalb der Saison für alle anderen Participation Events. Also bis auf Ausnahmen. Ja, Spartan Race gibt es auch im Winter. Das sind aber dann nicht mehr 10.000 Leute pro Wettkampf. Das ist eine Nische. Triathlon, Marathon, Radrennen, alles ist im Sommer.
Ja, das ist smart.
Frühling, Sommer. Und wir sind quasi von Oktober bis April. Wir haben kein Wetterrisiko, weil wir in der Halle sind. Wir haben kein Genehmigungsrisiko. Also bei einem Marathon musst du erstmal in der Stadt dazu bringen, 42 Kilometer abzusperren. Wir müssen nur eine Messehalle mieten. Ja. So, und das Konzept ist eben, das haben wir ja nun auch mit Experten gemeinsam entwickelt, sehr ausgewogene Mischung aus Laufen und Fitness. Das führt dazu, dass du viel aus der Leichtathletik bekommst und Laufen tun ja nun wirklich sehr viele Menschen. Und Fitness auch. Also eigentlich sind die beiden größten Sportarten, die da zusammenkommen. Laufen und Fitness. Und dann, weil es eben für alle anderen Sportarten, wenn man sagt, okay, was musst du eigentlich machen, um ein guter Hockeyspieler zu werden, dann musst du auch Laufen und Fitness machen. Oder ein guter Fußballspieler. Das heißt, wir kriegen auch aus allen anderen Sportarten Leute. Und die Amis sind, das kommt bei den Amis jetzt mal hinzu, die sind auch noch extrem neugierig. Und dann haben wir, sagen wir mal, unser Businessmodell so, dass wir davon leben, dass wir natürlich Tickets verkaufen, dass wir Sponsoren haben, dass wir eine Merchandising-Kollektion haben, aber wir haben ein Lizenzmodell mit Fitnessstudios. Das heißt, wir machen ähnlich wie CrossFit macht, Lizenzmodelle, wo wir dann Trainingspläne, Videos und so weiter, Trainerausbildung machen und die können dann eben die Lizenzpartner, wenn sie uns Teilnehmer vermitteln, Teil wieder zurückverdienen. Das ist ein ganz guter, breiter Ansatz. Das haben wir eben auch in den USA so gemacht, dass wir quasi Stadt für Stadt uns dort vornehmen. Dort die mit so Local Gym Coordinators nennen wir die, dann die Studios dort vor Ort abgrasen und die also sind alle neugierig
auf die Fläche.
Ja.
Genau. Spannendes Konzept. Wie viel würdest du sagen, wie viel Prozent ist da von dir mit drin? Kann man das irgendwie beziffern?
Naja, also ja, ich bin da sehr humble. Wir sind alle drei gleichberechtigte Gründer, aber das, was Christian und Moritz einbringen, auch an Zeit, das werde ich schon höher. Ich bin der Mann, der quasi Partnerschaften, Sponsoren mitbringt, bin auch natürlich bei der Marke Coach für die anderen, aber die Marketingverantwortung hat Moritz und das ist auch toll, das zu sehen und ich sehe mich in dem Team als die Nummer 3 und die Position gefällt mir außerordentlich gut und es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Und habt ihr dann auch so weltweite Rankings oder nationale Rankings,
je nach Altersklasse? Genau. Genau. Und es gibt, wo genau bist du das? Gibt es.
Wo stehst du?
Ich hatte, kann zu meiner Ehrenrettung sagen, ich hatte Meniskusverletzung mit okay. heftiger OP und bin gerade quasi erst im Training für mein erstes Event. Mhm. Und das wird wahrscheinlich Hannover im Februar sein. Genau. Ja. Spannend. Aber nee, ich will da mitmachen. Ne? Also das ist ganz klar. Meine beiden Partner haben jeweils, also Christian hat schon 2 Events mitgemacht, Moritz 1. Und das war ganz witzig. Also es gibt ja, wir unterscheiden Männer und Männer Pro. Und Moritz als ehemaliger Leistungssportler hat natürlich sofort Man Pro gemacht, schon vor 2 Jahren in Hamburg.
Kannst du selbst entscheiden dann?
Ja, klar. Also musst du dir zutrauen, ne? Also,
ja, ja.
Und der hat dann irgendwie 1:20 gebraucht, was schon deutlich unter Durchschnitt ist. Und Christian hatte dann bei seinem ersten Event an Männern normal auf 1:20 gesagt, ich schaffe das aber auch im Podium in 1:20. Und Moritz dann immer, das schaffst du nie. Und dann hat Christian jetzt am Wochenende da, lief der da in die letzte Station, das ist Wallballs, also 100 Medizinbälle auf 3 Meter Höhe werfen und zwischendurch quasi ein Squat mit rechtwinkligen Knien. Und er hatte richtig viel, kam mit richtig viel Zeit rein und wir dachten alle, der knackt die 1:20. Ist der aber völlig zerstört an diesen Wallballs gewesen. Er konnte kaum noch und hat dann 1:23 gebraucht. Und Moritz ist dann ganz froh noch gewesen, dass er von einem alten Mann, also Christian ist auch schon 50 oder 51, sensationeller Sportler, der ist, war mal ein richtig guter Zehnkämpfer und ist halt echt immer noch in Top-Shape. Also da in der Region pendle ich mich jetzt nicht ein. Ich werde auch nicht Pro machen. Ich werde erstmal, wir haben so ein Format, das nennen wir Doubles, wo du zu zweit startest und du läufst, beide laufen, musst dann auch mal zusammen bei der Workout ankommen. Das Workout teilst du dir. Das ist ein ganz gutes Einstiegsformat, was du auch machen kannst, wenn du jetzt nicht total im Zenit deiner Leistungskraft bist. Und das ist auch das beliebteste Moment. Also wir sehen ganz viele, die das sich aussuchen und ganz toll. Schön anzusehen, wenn da so Teams, auch gemischte Teams, also gibt Double Men, Double Women, Double Mixed.
Muss denn am Ende das 50-50, also unterm Strich die 100 rauskommen? Also kannst du es aufteilen, 70-30, wer dann
so macht, ist egal? Genau, du kannst jetzt, also wenn jetzt sagen wir mal eine zierliche Frau, die sehr schnell läuft, mit ihrem Mann das zusammen macht, der sehr, sehr stark ist, kann theoretisch der Mann alle Workouts machen. Und die Frau läuft nur, das haben wir noch nie gesehen. Also wenn dann bei den schwierigen Übungen das mal 70-80 30 oder 20 ist, das kommt vor. Aber dann ist eben auch so, zum Beispiel Burpee Broad Jump ist das bei uns, du musst quasi 80 Meter zurücklegen mit Burpees und dazwischen, also Hockstrecksprung ist das ja dann. Da gibt es dann auch schon mal Frauen, die dann mehr machen als die Männer, ne? Weil das ist jetzt nicht die Lieblingsübung von allen Männern.
Nee, das macht einfach Spaß.
Ich kann mich noch gut erinnern an Krav Maga, so ein Selbstverteidigungssystem aus Israel.
Kenne ich.
Ja,
habe ich auch. Ja, habe ich mal in Israel mal so einen 3 Stunden Schnupperkurs gemacht bei Mossad.
Ehemalige Mossad-Leute. Das ist der meiste, was er gemacht hat, oder?
Ja,
absolut. Das war so heftig. Und da waren natürlich auch immer wieder Burpees drin in der Simulation dann.
Ja. So schaut's aus. Und damit ist mein Tag gut ausgefüllt. Ich sehe gerade im Moment sehr, sehr, was ich eigentlich brauche, um mir so, sagen wir, meine Kraft gut einzuteilen. Das ist natürlich auch mit 54 musst du auch mal aufpassen. Und ich bin gerade auf meine größte Fehlannahme gestoßen. Vielleicht kann ich das noch kurz so als letztes Thema teilen.
Hau raus.
Ich hatte irgendwie vor einem Jahr irgendwann mich entschlossen, zu dem 5 AM Club mich anzuschließen, morgens um 5 aufzustehen und zu meditieren und Dehnungsübungen zu machen und dann irgendwie mir eine Aufgabe zu nehmen, die ich ablenkungsfrei bis 7 Uhr dann mache, um 7 Uhr meiner Frau und Tier ins Bett zu bringen. Und meine Frau hat da relativ komisch geguckt und fand das irgendwie merkwürdig. Hat dann nach ein paar Monaten gesagt, wenn du morgens um 5 aufstehst, dann kannst du in den Nächten gerne in einem anderen Zimmer schlafen, weil ich möchte nämlich bis 7 schlafen und wenn du aufstehst, dann wache ich mit auf. So, habe ich dann gemacht. Und dann hat es irgendwann, ich ein Buch in die Hände gekriegt, das hatte meine Frau mir schon vor einem Jahr erzählt, dass ich mir das nochmal lesen sollte. Das heißt Why We Sleep von Matthew Walker, einem Professor, der auf Schlafen spezialisiert ist in Berkeley. Und to make a long story short, alles unter 8 Stunden, und zwar für jeden Menschen, ist gesundheitsschädlich. Und ich schlafe jetzt jede Nacht 8 Stunden und merke, dass das ein solcher Energieboost ist, abends verhältnismäßig regelmäßig, klar, wenn wir so eine Hyrox-Nacht haben, auch mal nicht, aber wirklich 8 Stunden im Regelfall zu schlafen, das kriege ich 5-mal in der Woche hin. Und ich merke einfach, es kommt mir dramatisch besser. Und da will ich jetzt auch aus dem Buch und aus vielen Dingen, die ich gesehen habe, auch nochmal so eine Keynote machen und allen Freunden in meinem Umfeld das näher bringen, weil es wirklich, wenn du das durchliest, alle, ob Alzheimer, Diabetes, Unfruchtbarkeit, alle Themen werden durch Schlafmangel dramatisch verschlimmert. Und so Politiker, die sich so gerühmt haben, mit 4 Stunden auszukommen, Ronald Reagan, Alzheimer, Margaret Thatcher, Alzheimer. So, kann man die Liste fortsetzen. Ist noch nicht geklärt, ob das das auslösen kann, aber es ist geklärt, dass es das auf jeden Fall früher dazu kommt und so weiter. Genau.
Ja. Ja, das war, glaube ich, nochmal ganz gut, dass du auch mal jetzt exemplarisch aufgeräumt hast, weil ich glaube, wie so oft liegt die Wahrheit dann irgendwo doch wieder in der Mitte oder in der Balance.
Ja. Und alles muss man mal gucken, genau. Ja, aber da bin ich gerade noch am Justieren. Genau.
Aber geil, dass du mit 54 bist, du, ne?
Ja.
Immer noch so flexibel im Kopf bist, offen für Neues, mit allen Generationen zu tun hast, in allen Bereichen, und dich immer wieder selber hinterfragst, weil ich glaube, das ist genau
der Meine Freunde lachen immer, auch der Moritz, also der ja nicht nur mein Partner, sondern wirklich auch unser Freund geworden ist, der sagt, das ist so geil, wie du immer abgehst, wenn du irgendwas findest, das neu ist. Und dann, nee, aber diesmal, das ist wirklich wichtig. Also es ist ganz gut. Ich habe zum Glück so Leute, die mich da auch gut spiegeln. Und jede gute Eigenschaft hat auch immer eine andere Seite. Und ich natürlich jemand, der schnell sich anstecken lässt, begeisterungsfähig ist und so weiter, der neigt auch oft zum Verzetteln und das tue ich auch und deswegen so mein nächster Schritt.
Noch schneller mehr Erfahrung.
Genau, mein nächstes Thema ist, ich mache Anfang Dezember in Berlin so ein Get Things Done Workshop und hoffe, dass ich auch so ein bisschen da jetzt wieder auch aufräume, mich von Sachen trenne und gehört, glaube ich, immer so dazu. Es sind so Wellen. Ja. Und ja, also ich will mich auch gar nicht grundsätzlich ändern. Es macht mir auch Spaß, dieses Neue. Und da bin ich auch gut. Und auch mein persönlicher Purpose ist da gut verortet in dem Bereich. Und trotzdem kannst du ja mal gucken, was hat das für negative Aspekte und kannst du die irgendwie ein bisschen in meinen Angriff nehmen. Genau.
Ja, wie ich eben im Vorgespräch auch schon kurz gesagt habe, bei uns war es auch so, manchmal verzettelt man sich dann, wenn man dann nur der Freude folgt und denkt, da kommt auch die Leichtigkeit dann von selbst und dann auf einmal ist er wieder auf dem Teller und dann stutzt man sich wieder zurecht. Ja, das Beste draus, weiter. Mega inspirierend, mein Lieber. Also gerade durch deine Werbekarriere ist natürlich Kemper Traubmann und Trinken ein großer Begriff gewesen und sich dann nochmal so neu zu erfinden und dann da auch wieder quasi so ein fast so eine Signature-Funktion zu haben beim Thema WeWork, jetzt mit dem ganz neuen Brand im Sportbereich. Sehr, 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 sehr inspirierend.
Danke für deine Zeit. Vielen Dank. Danke für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und dein Interesse. Und ein schönes Gespräch für mich. Ich hoffe, wir lernen uns mal im richtigen Leben kennen.
Ja, hoffe ich auch. Willst du noch die vielleicht nochmal die Namen oder URLs raushauen, wo man dich finden kann, wo man dir folgen kann?
Ja, also...
Hau das eh nochmal in die Show.
Genau. Also das Thema HYROX, das im Moment ja wirklich für mich so das Wichtigste ist, ist einfach HYROX.com, also HYROX.com, da kann man sich auch anmelden für die Wettbewerbe. Dann ist OnTheWayToNewWork.com ist unser Podcast, wo man auch auf alle Plattformen dann direkt kommt, kann man auch bei Spotify und überall direkt eingeben. Ist auch meine Agentur, auf die bin ich immer auch noch stolz, think.de oder auch .com, das wird geschrieben THJNK. Und ansonsten findet man mich unter meinem Klarnamen bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook und unter M. Trautmann bei Instagram und bei Twitter.
Warte mal, ich habe alles mitgeschrieben. Instagram habe ich schon kurz den Link geschickt. Alles klar, kommt alles in die Shownotes. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Danke für deine Zeit und mach's weiter.
Danke dir. Vielen, vielen Dank und bis dann.
Sehr gerne.